Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin der Reto Sutter, Chefredakteur von Travel News und heute am Hauptsitz von der Fluggesellschaft Edelweiss im Circle am Flughafen Zürich. Der Ausbruch vom Iran-Krieg Ende Februar wirbelt die Airline-Branche zünftig durcheinander. Das und viele weitere Themen rund um die Schweizer Ferien-Airline bespreche ich mit dem Chief Operating Officer von der Edelweiss. Herzlich willkommen im Tag, David Birrer.
Danke vielmals.
David, die Welt spielt momentan verrückt. Wie stark spürt Edelweiss die geopolitischen Krisen im Tagesgeschäft?
Wir spüren die einerseits mit längeren Flugzeiten, weil einfach auch Lufträume eingeschränkt sind. Wir spüren die höheren Fuelpreise, die einen wirtschaftlichen Druck ausüben. Und wir spüren auch eine Verschiebung von Nachfrage nach Destinationen. Und ganz aktuell befassen wir uns auch mit der Verfügbarkeit von Fuel an verschiedenen Destinationen, wo man auch in der Tagespresse immer wieder liest. Das sind Themen, wo wir in entsprechenden Taskforces eigentlich täglich monitoren und Lösungen suchen.
Gehen wir doch eins nach dem anderen durch. Du hast die Umwege angesprochen, die längeren Flugzeiten. Wo ist das konkret der Fall?
Bis im Mai fliegen wir noch Ziel im südostasiatischen Raum an, also mit Mali, Colombo, Phuket. Die Wege würden über Irak, Iran führen. Das ist im Moment nicht fliegbar. Von dort her haben wir eine Route, die über Saudi-Arabien führt. Das führt ein bisschen zu längeren Flugzeiten. Es gibt auch Alternativen über Pakistan, Afghanistan. Das gibt mehr Flugzeiten pro Flugweg von 10 Minuten bis einer Stunde.
Wenn wir aufs Kerosin schauen, Preise zuerst einmal, hat es da schon Anpassungen gegeben bei der Edelweiss? Wie sieht jetzt das aktuell aus?
Ja, das beschäftigt uns, wie das mittelfristig sich auswirkt. Das hat auf die Wirtschaftlichkeit natürlich einen Einfluss. Von dort her schauen wir auch immer wieder die Strecken an. Wie können wir die profitabel auch langfristig operieren? Von dort her ist es auch das Bewerten von Tag zu Tag. Und wir suchen natürlich auch Flugwege und auch in der Operation mit möglichst sparsamen Flugzeugen auch unterwegs zu sein und unnötige Schleifen können zu verhindern.
Nachfrage nach dem verfügbaren Kerosin ist hoch momentan. Eben, man hört auch schon von gewissen Versorgungsengpässen, je nach Flughafen, je nach Länder. Wie sehr sind ihr davon betroffen?
Aktuell sind wir nicht davon betroffen. Wir gehen davon aus, dass sich die Lage noch entwickelt. Wie dass sie sich entwickelt, das ist schwierig zu prognostizieren. Wir arbeiten daher mit Szenarien. Wir gehen stark davon aus, dass wir den Flugplan so fliegen können, wie wir das vorgesehen haben. Wir schließen aber nicht aus, dass wir einen Fuelstop bei der einen oder anderen Destination einlegen müssen.
Wie ist das eigentlich? Ich habe jetzt gerade gelesen, dass es verschiedene Airlines gibt, die eben im Ausland, wo es auch je nachdem günstiger ist, dann mehr tanken oder auch so halt planen, dass es günstiger kommt im Ganzen. Wie sieht das bei euch aus?
Da gibt es eigentlich starke Regulierungen. Also die EU hat das auch geregelt, wie man das macht. Also grundsätzlich tut man das tanken, was man für ein Leg braucht für den Flugweg. Man nimmt entsprechend Reserven dazu, wenn Wetter erwartet wird oder eine Umleitung, wo unsichere Verhältnisse an der Zieldestination sind, dass man eigentlich genügend Reserven dabei hat. Oder wenn man jetzt Lufträume anschaut, wo stark belastet sind, dort muss man auch mit der einen oder anderen Zusatzschleifen oder Warteschleifen rechnen und den Fuel nimmt man entsprechend mit.
Jetzt haben wir über die aktuellen Krisen und Herausforderungen geredet. Ich will noch ein bisschen generell darauf eingehen, wie aufwendig und anspruchsvoll ist der tägliche Umgang mit Wetterkapriolen, Streik, technischen Problemen, wo du ja eigentlich über allem stehst als COO?
Nicht anders als sonst. Also wir sind uns gewöhnt, in einem dynamischen Umfeld zu operieren. Von dort her ist das für uns Tagesbusiness-Sachen zu analysieren. Die Luftraumverdichtungen, die führen schon dazu, dass man punktuell mehr Aufwand hat in den Abklärungen. Unsere Spezialisten für die Sicherheit und die Safety sind da stark involviert drin. Da gibt es relativ häufig aktuelle Informationen, gerade vor dem Flug und auch während dem Flug fürs Cockpit. Das ist in dieser Situation schon massiv verspürbar wie in einer alltäglichen Normalsituation.
Wie zufrieden sind ihr mit den Abläufen am Flughafen Zürich? Läuft da alles so, wie ihr euch das vorstellt? Oder gibt es da auch Punkte, wo der Schuh drückt?
Wir haben im Vergleich zum letzten Jahr an der Pünktlichkeit können Verbesserungen erzielen. Das ist in der Zusammenarbeit von allen Systempartnern. Also da ist auch nebst dem Flughafen das ganze Groundhandling, Sky Guide und was alles dazu gehört. Potenzial hat es noch. Also wir sind mit diesen Zahlen eigentlich noch nicht zufrieden. Aber es ist besser wie im letzten Jahr gewesen. Es sind vertretbare, gute Zahlen. Wir sind jetzt in diesem Jahr auch gut gestartet. Wir hatten ein starkes Osterwochenende gehabt, mit einer sehr guten Pünktlichkeit und Verlässlichkeit. Und gehen mit diesen alltäglichen Herausforderungen. Jetzt ist gerade ein neues Entry-Exit-System auch eingeführt worden im April, wo ein bisschen mehr Zeit für Transitpassagiere in Anspruch nimmt, die sich biometrisch erfassen müssen. Aber auch das ist relativ gut abgelaufen. Dort haben wir eigentlich mit mehr Schwierigkeiten gerechnet.
Wo stehen wir konkret mit der Pünktlichkeit?
Wir sind aktuell bei 72% jetzt in den ersten 3 Monaten oder 4 Monaten, wo wir geflogen sind, was eine gute Zahl ist.
Die Edelweiss ist wie Swiss Teil von der Lufthansa Group. Wie eigenständig könnt ihr entscheiden im Operativen konkret?
Die Lufthansa Gruppe ist unser Rückgrat. Also ohne Gruppe wäre vieles nicht möglich. Wir sind dort in guter und intensiver Abstimmung mit den Gruppen, aber auch zusammen mit der Swiss. Operativ sind wir relativ eigenständig. Auch bei anderen Themen können wir uns mit der entsprechenden Abstimmung gut Entscheidungen können treffen und das vertreten und das für unsere Gäste so entscheiden, dass das Produkt und das Angebot auch stimmt.
Etwas, was die Reisebüro und auch die Passagiere immer interessiert, sind mögliche neue Destinationen. Gibt es da etwas, was aus deiner Sicht reizvoll wäre, sei es jetzt rein wirtschaftlich, geschäftlich oder auch vielleicht durch private Verbindungen? Das heißt, das wäre jetzt lässig, wenn man das könnte machen oder ins Auge fassen.
Also was mich besonders freut, ist, dass wir jetzt im Juni Namibia anfliegen können. Das ist ein Highlight für uns als Edelweiss, für unsere Gäste, aber auch für die Schweiz, dass das angebunden ist. Ich glaube, das bietet ganz viel. Da freuen wir uns sehr drauf, dass das klappt. Mit dem neuen Flugzeug, mit dem A350, haben wir auch neue Möglichkeiten. Das Flugzeug hat eine längere Flugzeit, die möglich ist und kann daher auch in weitere Regionen eindringen. Also Südamerika oder auch im asiatischen Bereich sind weitere Destinationen möglich. Entschieden ist da noch nicht.
Am 1. April 2025, also vor ein bisschen mehr als einem Jahr, hat der erste A350 von der Edelweiss im Rahmen eines Passagierflugs abgehoben. Was hast du für Erinnerungen an diesen Tag?
Ja, wenn ich zurückdenke, immer noch Hühnerhaut-Erinnerung. Das war ein emotionaler Moment. Wir haben lange darauf gearbeitet und dann war der Tag da, wo er geflogen ist in dieser Pracht mit der neuen Livery. Das war ein Freudetag für alle unsere Mitarbeitenden, wo wir sehr Freude hatten und den auch entsprechend gefeiert haben.
Seit dem Erstflug sind 3 weitere A350er dazugekommen. Wie zufrieden sind ihr mit dem Betrieb?
Wir sind sehr zufrieden. Auch unsere Gäste geben entsprechendes Feedback. Wo wir uns speziell darauf freuen, ist, dass wir jetzt auch vorwärts schauen können in den Kabinenumbau. Also die Flugzeuge werden mit neuen Kabinen ausgerüstet. Da geht im späten Oktober der erste Umbau. Der wird dann Anfangs Dezember das erste Mal fliegen in einer neuen Konfiguration, wo wir auch eine neue Klasse einführen, Premium Ökonomie. Und dann ist eigentlich das ganze A350 mit dem Produkt, mit dem neuen Flugzeug, ist dann wirklich rund.
Ist das noch so ein kleines Einpünktchen jetzt auch für dich bei dieser ganzen Einflottung von der A350er?
Absolut, das gehört dazu. Ich glaube, das ist auch sehr ein nachgefragtes Produkt, das wir hier einbauen dürfen, das für den Markt, für unsere Gäste auch gut passt und wo man so richtig auch Edelweiss überbringen kann, den Premium-Anspruch.
Was würdest du sagen, wie fest wertet die neue Kabine euer Produkt als Ganzes auf?
Ich glaube, man nimmt das Gesamtbild wahr. Also man hat heute schon sehr gute Kabine drinnen, aber wir können mit dem Premium-Anspruch, also wir werden insgesamt 60 Premium-Sitze zur Verfügung haben, 32 in der Business-Class und 28 in der Premium-Eco, wo auch ein spezieller Sitz ist, wo man längere Flugdistanzen oder Flugzeiten wirklich gut geniessen kann. Das wird uns, das kommt dieser Vorstellung schon stark entgegen, wo wir uns als Edelweiss positionieren wollen.
Ich will noch mal ein bisschen aufs Technische zurückkommen. Wo haben sich allenfalls Kinderkrankheiten gezeigt? Wo haben Sie allenfalls Anpassungen auch müssen vornehmen?
Das ist entsprechend der Erwartungen. Also wir haben fast mehr Kinderkrankheiten oder Anfangskrankheiten erwartet. Die sind weniger ausgefallen. Die Flüger sind schon mal geflogen. Das ist ein grosser Vorteil. Die sind dann aber pausiert worden in der Wüste während der Pandemie. Und dort haben wir mit Wiederinbetriebnahmeeffekt gerechnet, wo in der Elektronik das eine oder das andere muss ausgewechselt werden. Man hat die aber sehr intensiv in der Wartung überholt und vorbereitet für den Betrieb. Die modernen Flugzeuge haben eine sehr ausgeprägte Sensorik. Die muss gut eingestellt sein. Die ist bei uns jetzt in der ersten Phase sehr empfindlich eingestellt gewesen. Man hat einige Meldungen gehabt, wo sich dann herausgestellt hat, dass das ein Fehler oder eine Fehlindikation ist von der Sensorik, wo gar kein technisches Problem hinter dran gestanden ist. Und das hat man müssen ausmerzen über die ersten Wochen und Monate. Das ist normal bei einer Einflottung von einem neuen Flugzeug.
Haben Sie auch mal einen längeren Ausfall gehabt von einem A350er wegen einem Zwischenfall oder so? Oder ist da nichts Grösseres passiert?
Ja, wir haben leider schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Das war in Bogota, wo eine Kollision war mit einem Gepäckwagen am Boden, mit der Drehwerksverkleidung, die zu einer Beschädigung geführt hat. Wir mussten dann die Drehwerksverschalung auswechseln. So eine Drehwerksverschalung hat einen Durchmesser von 3 Metern. Das ist ein Teil, das man nicht so einfach per Postkurier verschicken kann. Das ist eine recht logistische Meisterübung. Wir haben dann dafür auch einen 747, also einen Jumbo, gechartert, der diese Verschalung zerlegt in 2 Teile vor Ort gebracht hat. Mit einem Team hat die wieder verbaut werden müssen. Total haben wir einen Ausfall vor rund 3 Wochen von einem Langstreckenflugzeug, was schon sehr schmerzhaft war.
Wie gehst du mit so einer Situation um? Sagst du, das gehört einfach zu meinem Geschäft? Oder geht einem da schon zuerst mal den Laden ab und schnauft mal tief durch?
Also man sucht immer noch Lösungen mit dem ganzen Team zusammen. Wir haben immer auch den Gast im Fokus, um zu schauen, dass der möglichst wenig von dem auch spürt. So ein Ausfall geht nicht spurlos auch am Gast vorbei. Also dort sind die unmittelbar betroffen. Aber das Flugzeug ist ja auch geplant für weitere Rotationen und Flüge. Also auch die sind betroffen. Das heisst, da wird im Backoffice dann sehr schnell auch Anpassungen vorgenommen im Netzwerk, was dann zu Verzögerungen kann führen bei verschiedenen Flügen. Aber insgesamt probieren wir, das Ausmaß so klein wie möglich zu halten. Und sonst ist das ganze Team daran, zu schauen, dass wir diese Fälle so schnell wie möglich lösen können, für unsere Gäste, wie aber auch für uns.
Wie muss ich mir das vorstellen? Bist du als oberster Chef vom Operativen eigentlich 24 Stunden auf Picke für die ganz extremen Fälle? Oder tust du da schon auch viel delegieren an dein Team?
Es ist viel delegiert. Also wir haben, ich bin auch Picke. Das ist alle 6 Wochen mal ein Einsatz, den man so planen. Mir ist wichtig, dass ich die Themen dann auch mitbekomme. Dann ist man 24 Stunden erreichbar und tut in so Fällen auch die entsprechenden Entscheidungen treffen. Aber sonst tun wir innerhalb des Management-Teams uns die picke Zeit auch teilen, wo die grossen Entscheide, vor allem auch mit kommerziellem Ausmaß entsprechend fällen.
Sind die A350er eigentlich hauptsächlich auf der Langstrecke unterwegs oder gibt es doch auch regelmäßig, wenn man es jetzt auch von der Swiss zuletzt gehört hat, dass sie auf der Mittel- und Kurzstrecke zum Einsatz kommen?
Wir haben in der Umschulungsphase alle Piloten umgeschult oder sind jetzt noch am Finalisieren von der Umschulungen, wo jeder Pilot durchläuft, wo er von einem Muster aufs Neue umgeschult wird. Und dort ist auch vorgegeben, dass er eine gewisse Erfahrung auf verschiedene Strecken muss sammeln und das tut man, damit man das effizient machen kann, meistens mit Kurzstreckenflügen kombinieren. Von dort her haben wir im letzten Jahr einen rechten Einsatz auf Kurzstrecken gehabt mit dem A350. Das ist in der Begründung mit dem Training gesehen. Es gibt aber auch im ausgeschulten Zustand gibt's immer wieder Tage, Peak-Tage, Ferienreisetage, wenn wir Verfügbarkeiten haben von einem Langstreckenflugzeug, dass wir gezielt auch Ziele mit einem Grossraumflugzeug aufgrund der grossen Nachfrage anfliegen.
Welche Flughäfen kommen da in Frage?
Das sind verschiedene. Nicht jeder Flughafen ist anflugbar mit einem Grossraumflugzeug. Wir fliegen Pristina, Heraklion, Palma und verschiedene Inseln fliegen wir an mit einem Grossraumflugzeug.
Wie geht es jetzt weiter mit der Einflottung vom A350, bis wenn der letzte Flüger da sind?
Wir erwarten den nächsten Flüger, das Nummer 5, Ende Jahr, und dann im Februar das Nummer 6. Und bauen aber in der gleichen Zeit auch die Kabinen von diesen 4 bestehenden umbauen. Der Umbau wird bis im Sommer stattfinden. Und damit wir die Kapazität von 6 Langstreckenflugzeugen können anbieten können, wird ein A340 bis im nächsten Sommer operativ bleiben.
Möchten Sie täglich über das weltweite Tourismus- und Reisegeschehen informiert sein? Suchen Sie Reiseideen und Inspirationen? Auf travelnews.ch erfahren Sie jeden Tag das Neueste und Spannendste aus der Reisewelt. Auch ganz bequem mit einem unserer Newsletter.
Viele Schweizer Reisebüro haben eine Art Hassliebe mit der Edelweiss. Einerseits finden sie den Brand super, andererseits nerven sie sich immer wieder wegen gewissen Sachen, weil eben relativ häufig aus ihrer Sicht kurzfristig Flüge annulliert oder umgeleitet werden. Häufig auch ohne klare Begründung. Was läuft da schief?
Wenn man die Statistik anschaut, relativiert sich das ein bisschen. Also wir sind letztes Jahr 11'000 haben 11'000 Flüge durchgeführt und davon sind es 0,8% in einer Cancellation zum Opfer gefallen. Das sind rund 90 Flüge. Das ist unschön, wenn man betroffen ist auf so einem Flug. Oft ist es so, dass man zu dem Zeitpunkt, wo man eine Cancellation muss machen, dass man noch nicht das ganze Bild hat. Oft muss man eine Entscheidung treffen, dass ein Flug nicht stattfinden kann, wenn man sieht, dass die Fehlersuche länger dauert, wie das Slot, das man zur Verfügung hat, wo man sagt, da kommt man noch zu den Betriebszeiten vom Ankunftsflughafen an oder man hat die maximale Zeit, die eine Crew arbeiten darf, wenn die überstiegen wird, dann führt das zu einer Situation, wo man muss Entscheidung treffen muss, ohne dass man den echten Grund vom technischen Problem schon könnt. Und darum ist es auch schwierig, konkret etwas zu sagen. Darum verwenden wir oft Standard-Wordings. Die sehen wir Potenzial, dass wir besser werden können, gerade mit den digitalen Mitteln, die mehr und mehr eingesetzt werden, dass wir dort mehr Informationen in Zukunft auch teilen können. Oft ist es aber so, wenn man zu früh etwas kommuniziert, dass man dann das wieder korrigieren muss und das verwirrt mehr.
Swiss hat momentan zu wenig Piloten und zu viele Flight Attendant. Wie sieht es bei der Edelweiss aus?
Wir sind auf dem Sollbestand. Wir haben eigentlich genau die Anzahl Piloten, die wir brauchen, entsprechend unserem Wachstumspfad und sind gut ausgestattet in beiden Core-Kabinen und Piloten.
Was braucht es, dass man diese Planungen so anbringt? Jetzt in dem Fall besser als die Schwestergesellschaft?
Ich habe den Eindruck, es hat stark damit zu tun, mit der Komplexität eines Flugbetriebs. Wir operieren primär 2 Flugzeugtypen operieren und unsere Piloten können beide gleichzeitig fliegen. Das gibt eine gewisse Flexibilität drin, die dem entgegenwirkt, dass wir da auch auf Flotte entsprechend ausgleichend einwirken können.
Jetzt möchte ich auch noch auf deinen persönlichen beruflichen Weg schauen. Hast du schon als Kind, wie viele andere, eine Faszination für die Fliegerei gehabt?
Ja, ich bin auf einem Flugplatz auf die Welt gekommen, mehr oder weniger. Also mein Vater hatte eine Flugschule gehabt und das ist seit Kindesalter eigentlich mein Alltag und mein Leben gesehen. Wir haben ein Theorielokal gehabt im Haus, wo ich aufgewachsen bin. Und ich bin als 5-6-Jähriger schon im Theorieunterricht gehockt. Ich habe noch nicht viel verstanden dort, aber fasziniert hat es mich auch schon.
Also es ist ja sozusagen in die Wiege gelegt worden. Jetzt in dem Fall kann man das gar wirklich sagen.
Ja, genau.
Und gleich hast du zuerst einen anderen Weg eingeschlagen. Bist du in der technischen Verbreitung von Fernsehen und Radio beschäftigt gewesen. Warum hat dich das Thema gepackt? Oder warum bist du nicht geradeaus in die Fliegerei?
Ich konnte die Lehre im Flugzeugwerk machen. Also auch dort schon stark aviatisch verbunden. Dort hat es mich dann das Technische auch angefangen interessieren, angefangen faszinieren und habe dann mich entschieden, das Technikum zu machen. Also Ingenieur Elektrotechnik, Nachrichtentechnik. Aufgewachsen bin ich im Raum Beromünster, dort hat es einen grossen Radiosender gehabt, auch der hat fasziniert. Und das hat die Möglichkeit gegeben, in einem Betrieb zu arbeiten, wo ich sehr viel im Ausland war. Ich war fast 10 Jahre am Reisen gesehen für eine Firma weltweit, die Radio- und Fernsehinfrastruktur aufgebaut hat in verschiedenen Ländern. Und dort durfte ich verschiedene Kulturen, verschiedene Tätigkeiten auch von einer Unternehmung können lernen. Und das hat mich schon sehr fasziniert.
Wann bist du am Punkt gekommen, wo du gesagt hast, so, jetzt will ich gleich in die Luftfahrt?
Wo der Vater angeläutet hat und gesagt hat, er habe eine Flugschule zum Übergeben. Ich soll doch endlich die Instruktorenweiterbildung machen. Dann habe ich eine Flugschule mehr ausgesucht, wo ich das machen kann. Das war die Swiss Aviation Training. Ich wollte mich dort für einen modularen Kurs anmelden. Und dann hatten sie aber auch eine Seite mit Jobs. Und dort war eine Stelle in der Geschäftsleitung für technische Infrastruktur, also für Simulatoren, ausgeschrieben. Und dann habe ich gewusst, das ist es.
Und was ist mit der Flugschule vom Vater geworden?
Die ist inzwischen geschlossen.
Hat er keinen Nachfolger gefunden, weil der Sohn gesagt hat, ich gehe einen anderen Weg?
Er hat keinen Nachfolger gehabt. Er ist dann, während Corona ist dann das schwierig geworden und hat dann das müssen schliessen. Ja.
Was hat dich an der Aus- oder Weiterbildung fasziniert von angehenden Piloten? Warum hat dich das gepackt, dass du gesagt hast, der Job wollte
ich? Als wir gezügelt haben, habe ich in einer Schachtel so ein Freundschaftsbuch gefunden, wo in der zweiten Klasse geschrieben worden ist. Und dort musste man auch reintun, was will man mal werden, wenn man gross ist. Und das ist noch nicht lange her, als ich das gesehen habe. Und ich habe dort reingeschrieben, ich werde mal Chef von einer grossen Flugschule sein. Im Nachhinein ist das noch witzig, wenn man dann sieht, was alles passiert ist. Mich hat schon immer fasziniert, die Ausbildung von einem Pilot, von einer Cabin Crew, ist total vielfältig, total spannend. Und das hat mich seit Kindheit fasziniert. Und ich bin froh, dass ich das realisieren konnte.
Was macht ein guter Pilot aus?
Ich glaube, die Persönlichkeit, wo dahinter steht, die Professionalität, die Kommunikations- und Entscheidungseigenschaften und können zusammen mit seinem Team den Flug auch sehr erfolgreich durchführen und zu einem guten Kundenerlebnis oder Gästeerlebnis können treiben.
Der CEO von der Swiss, Oliver Buchhofer, fliegt selber noch regelmässig für die Swiss, auch auf der Langstrecke. Wie sieht das bei dir aus?
Ich fliege privat mit kleineren Flugzeugen. Ich habe Privatpilotenlizenz und fliege in der Schweiz, aber auch, jetzt bin ich gerade im Januar in Portugal gesehen, neue Lufträume können lernen und habe das sehr genossen, das Hobby so können auszuleben.
Wie sehr hilft es dir in deinem Job als Chief Operating Officer, wenn man selber Pilot ist und wirklich eben auch die Herausforderungen kennt im täglichen Betrieb?
Ich glaube, es gibt ein Verständnis dazu. Was mir viel hilft, ist die Zeit, die ich bei der Ausbildung dürfen habe, bei der Lufthansa Aviation Training, in die Inhalte können, reinzuschauen, über Jahre Flugbetrieb dürfen, zu begleiten. Dort habe ich viel mitgenommen, die ich heute auch in der Umsetzung kann haben. Aber für das Grundverständnis ist es schon gut, wenn man sich auch in den Lufträumen ein bisschen bewegen kann.
Du hast gesagt, eben der Berufswunsch schon früh war Leiter von einer Flugschule gewesen. Den Job hast du dann doch ein paar Jahre gemacht. Und dann, warum ist es Edelweiss geworden als COO?
Es ist eine neue Herausforderung und mich hat das schon immer auch gereizt, näher bei einer Airline zu sein. Training ist seine eigene Welt. Mit einer Fluggesellschaft ist man noch ein bisschen näher an der Piste. Man schmeckt den Kerosin ein bisschen mehr. Es hat eine andere Dynamik drinnen und für mich ist das eine super Kombination, eine totale Bandbreite von Themen dürfen zu vertreten, ein einzigartiges Team, eine starke Marke, mit vielen zufriedenen Gästen können im Kontakt sein. Ich genieße das sehr.
Wenn man jung ist und einen Berufswunsch hat, dann ist vieles rosarot in der Vorstellung, alles lässig. Jetzt bist du schon ganz viele Jahre in der Fliegerei auch tätig. Was würdest du sagen, was war der grösste Irrtum, den du vielleicht früher gehabt hast?
Kennen.
Ist alles also, genau so
gekommen? Ist alles genau so. Es ist total lebendig, spannend, dynamisch. Es ist so, wenn ich das als Kind auch kennengelernt habe, drinnen gelebt habe. Und von dort her kann ich das auch vielen Jungen. Ich bin dort zwar ein bisschen befangen, aber ich kann das wirklich vielen empfehlen, weil es gibt schon viel. Es ist eine Faszination, es ist eine Leidenschaft. Man muss viel leisten, das ist von allen gefragt, von unseren Crews, von den Leuten am Boden, weil man sich immer sehr schnell wieder auf neue Situationen muss einstellen muss. Man bekommt aber extrem viel zurück an Erlebnis und Eindrücke.
David, wir steuern schon auf den Schluss zu und am Schluss fange ich immer drei Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich fertig machen würdest. Wenn ich aus einem Edelweiss-Flüger aussteigen und ein perfektes Flugerlebnis gehabt habe, dann braucht es...
Ein Post im Instagram.
Mein Lieblingsflughafen auf der Welt ist?
Ich bin sehr verbunden mit Kanada. Ich war sehr viel in Montreal gesehen. Der Flughafen selber ist jetzt nicht das Faszinierende, aber so das Gebiet dort ist schon etwas, wo ich mich auch daheim fühle.
Und meine nächste Reise geht auf?
Noch nicht geplant, aber ich nehme an, es geht Richtung Kanaren.
David Pirer, danke vielmals, dass du für Travel News Zeit genommen hast. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute.
Danke vielmals.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Talk gibt es heute in einer Woche. Unterdessen freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt und auch immer wieder auf unserer Website travelnews.ch reinklickt. Ciao miteinander.